Anderthalb Monate haben wir nicht gesprochen, jetzt sind wir zurück. Hier ist wieder Logbuch, hier sind Kiki und Jonas und wir sind endlich mal wieder bei dir zu Hause, Kiki. Wir haben uns jetzt auch fast anderthalb Monate nicht gesehen, zwischendurch immer gesprochen. Der Grund dafür, dass wir so eine lange Pause hatten, ist eigentlich ein ganz angenehmer, weil du konntest deinen Beruf
endlich
wieder ausüben.
Endlich wieder reisen, ja.
Und wir haben uns die letzten Wochen ja mehr oder weniger ungewollt auf Recherche begeben für Logbuch, kann man fast sagen. Was hast du die letzten Monate gemacht?
Ach, ich war, muss mal richtig überlegen, weil es waren so viele Ziele.
Das stimmt, ja.
Also die letzte längere Reise war unter anderem in Spanien, war ich in der Extremadura und dann längere Zeit in Madrid, wo ich speziell mir neue Hotels angeguckt habe. Extremadura war ein bisschen mehr Abenteuer und die Altstädte da angucken, wunderschöne Region, die überhaupt touristisch nicht viel berührt ist, jedenfalls nicht von anderen Ländern, also in Spanien selber. Und es macht es sehr spannend. Und ja, dann Paris, war ich sogar zweimal.
Zweimal, ja.
Genau, das letzte Mal war natürlich die Attraktion, der verpackte Triumphbogen.
Ich habe fast das Gefühl, ich war da, weil ich in meinem gesamten Umfeld so
genau.
viele Fotos
davon Ich habe auch deine Mutter dort getroffen.
Richtig, meine Mutter war auch da.
Genau.
Und so wahnsinnig viele Fotos gesehen habe. Wie hat es dir gefallen?
Es war super. Also, weiß ich nicht. Wenn man das nicht gesehen hat, man kann sich es fast nicht vorstellen.
Ihr habt, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm gewohnt, habe ich gehört, mit Blick auf den Eiffelturm.
Wir haben sehr schön gewohnt im Shangri-La.
Ja.
Das einzige, ich würde mal sagen, Luxushotel, wo man direkt einen Blick hat auf den Eiffelturm. Der steht sozusagen davor. Aber war noch weit genug weg, dass man ihn in voller Größe sehen kann. Sehr, sehr schönes Hotel.
Ja, ich habe bei mir jetzt auch zu Hause ein Stück Stoff liegen vom verpackten
genau,
Akte
genau, Triumph. Haben wir alle, ja.
Und ich muss sagen, ich war zur selben Zeit im Urlaub und habe auch überlegt, ob ich noch nach Paris fahre. Ich habe es dann nicht gemacht, ein bisschen bereut, weil ich von vielen gehört habe, dass die Stimmung
war. Es sind also auch noch viele aufgesprungen, nachdem, sag ich mal, nachdem dann die Fotos alle kamen, beziehungsweise im Fernsehen war ein großer Bericht. Über Christo und Jean-Claude und so weiter. Man selbst seine Mutter, soweit ich mich erinnern kann, als sie den Bericht in Arte auf Arte gesehen hat, hat sie sofort gebucht. Die wollte ja erst gar nicht fahren. Ja. Und das hat sehr viel bewirkt, denke ich. Und naja, jedenfalls von Paris aus ging es dann mit dem Zuge, mit dem TGV nach Antwerpen. Riesenereignis dort. Da war ich eingeladen zur Preisverleihung der 50 besten Restaurants der Welt. Mhm. War natürlich sehr spannend.
Kann man sich vorstellen.
Gewonnen hat übrigens mal wieder Noma.
Ich habe übrigens
auch
gesehen.
Und auch das zweite Restaurant in Kopenhagen, Geranium.
Ich weiß nicht, ob ich mich da irre, aber hast du nicht auch Martinez getroffen?
Über den ich ja gesprochen habe in unserem Peru-Beitrag, genau. Und ja, der hat den vierten Platz gemacht.
Und war enttäuscht, oder?
Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und nicht nur er, sondern das Phänomenale eigentlich, dass sechs Restaurants aus Lima bzw. aus Peru unter den 100 besten sind. Und drei davon gehören zu einer Familie, von Virgilio und seiner Frau Pia. Die haben zusammen drei Restaurants und Wahnsinn. Pia noch ein eigenes, Collier. Habe ich, glaube ich, auch drüber gesprochen.
Ja, genau.
Und sie wurde auch ausgezeichnet als weltbeste Köchin.
Oh, ja, witzig. Da lohnt es sich, in dem Zuge nochmal die Peru-Folge anzuhören, weil wir tatsächlich über seine Methoden sprechen.
Ja, genau. Ich habe ja damals
mit
ihm auf dem Kartoffelacker gesessen und Kartoffeln geklaubt. Ja, da haben wir uns auch dran erinnert. Und, aber es waren nicht nur diese Preisverleihung, sondern Visit Flandern, also das Fremdverkehrsamt, von Flandern, die haben uns Journalisten auch eine sozusagen kulinarische Runde durch ihre besten Restaurants gegönnt. Mm. Oh. Und das war natürlich sensationell.
Das kann ich mir fast vorstellen, ja. Ja, das klingt aufregend.
War ein bisschen anstrengend, weil man, ich sag mal, mittags 6-7 Gänge und abends dann nochmal und dazwischen lang höchstens 2 Stunden.
Ich weiß nicht, ob anstrengend das richtige Wort ist, aber ich weiß, was du meinst.
Indem ich das erzähle, sag Gott, wie hast du das denn geschafft? Es war mühsam, aber es war so ein unglaubliches Vergnügen.
Ja, das glaube ich. Toll. Ja, und klasse, dass du jetzt deinen Job wieder ausüben kannst.
Genau.
Und was von der Welt sehen kannst. Jetzt war es ja vor allem Europa.
Genau, und weil wir jetzt auch in Zukunft, sag ich mal sozusagen, aktuell kann ich Sachen berichten nach diesen Reisen. Und ja,
musst du nicht nur ins
Kästchen greifen, wie bitte?
Morgen geht es schon weiter
nach Sevilla. Das ist eine Hoteleröffnung vom Radisson Collection. Und ja, das ist ein sehr schickes Hotel. Ich habe es natürlich jetzt nur auf dem Foto gesehen. Das Spannende ist aber auch, dass ein ganz, ganz berühmter Chefkoch, 3 Sterne, Enoch, oh, ich kann den Namen gar nicht aussprechen.
Hallo Jonas, ich sag dir jetzt hier mal den Namen auf. Er heißt Eniko Ashtar.
Dort sein Restaurant, ein neues Restaurant eröffnet.
Was ist das für ein Landsmann?
Ich denke, es ist ein Baske.
Okay.
Ja, sein Restaurant, ein 3-Sterne-Restaurant in San Sebastian heißt Azurmendi.
Azurmendi. Ich habe das gerade mal nachgeguckt und lese gerade, San Sebastian hat die ist der Ort mit den dichtesten aufeinanderliegenden Sterne-Restaurants.
Ja, das glaube ich, ja. Dafür sind die Basken auch wirklich Baskenland berühmt.
Wahnsinn.
Der spanische Teil.
Ich lerne immer wieder Neues, wenn ich mit dir zusammen
sitze. Genau. Wenn wir jetzt anfangen mit Georgien, wirst du auch was Neues lernen.
Genau, weil darüber wollen wir heute sprechen. Du hast jetzt hinter dir Frankreich, Belgien und Spanien. Morgen geht es wieder nach Spanien. Ich war währenddessen in Italien, habe mir Rom angeguckt. Das erste Mal Neapel gewesen, Pompeji, Capri angeguckt. Auch herrlich. Wir sollten uns dringend mal Südeuropa widmen.
In den nächsten Folgen,
weil da gibt es eine Menge zu erzählen und eine Menge zu erleben.
Können wir gleich mit bei mir, der mit Sevilla anfangen.
Ganz genau.
Das kann ich dann ganz frisch
ganz genau.
erzählen. Ich war schon ein paar Mal dort und eine fantastische Stadt.
Ich habe auch viel Gutes davon
wunderbar,
gehört.
Wunderbar, also märchenhaft.
Ich habe viel Gutes davon gehört.
Ja. Aber jetzt machen wir mal Georgien.
Genau. Jetzt sind
die Zuhörer noch, meine Herren, man fangen die endlich an.
Jetzt sind wir nämlich an einem Ort, und da muss ich ganz ehrlich sein, von dem ich außer den Namen und die Flagge nicht viel weiß und wo ich mir auch wenig zu vorstellen kann. Wir sind heute in Georgien, und du hast es gerade gesagt, weil ich sagte, ich lerne hier immer was. Eine der Sache, die mir vollkommen unbekannt war und die ich völlig anders verortet hatte, hast du mir vorhin im Vorgespräch schon kurz angedeutet.
Genau. Und zwar, dass viele von uns in ein paar Wochen ein Stückchen Georgien im Wohnzimmer stehen haben. Ja, jetzt die Frage, was ist das? Der Weihnachtsbaum. Mhm. Und zwar genau genommen die Nordmann-Tanne. Und diese Nordmann-Tanne, die stammt aus Georgien. Nun wird die hier nicht importiert, aber sie wird hier gepflanzt. Und zwar aus den Kernen, Tannenzapfen, beziehungsweise aus den Samen, die in den Tannenzapfen drin sind. Und die wiederum, die stammen aus dem kleinen Kaukasus. Und zwar wahrscheinlich, also Anpflanzung oder größte Wald mit Nordmann-Tannen ist in Bourgogne. Dazu erzähle ich nachher, weil ich da auch gewandert bin.
Ja, weil das ist natürlich eine Tradition, also die Tannenbaum-Tradition ist eine deutsche Tradition, aber dass die Nordmann-Tanne jetzt da zu verorten ist, hätte ich natürlich nicht
gedacht. Nee, der Name klingt ja auch nicht danach. Der Name kommt von einem finnischen Biologen, der hat die entdeckt in Mitte des 19. Jahrhunderts, und der hieß Alexander von Nordmann.
Und wir haben raus, also du hast vorhin gesagt, 40 bis 60 Meter hoch werden diese Bäume. Also man kann sich es gar nicht vorstellen. Nicht vorstellen konnte ich mir auch, ehrlich gesagt, grundsätzlich, Georgien ist für mich ein weißes Blatt Papier. Geografisch, weiß ich, ist es verortet zwischen Russland im Norden, Aserbaidschan.
Das grenzen mehrere, genau, Aserbaidschan, Armenien, Türkei.
Und dann, aber ich glaube, die Ukraine selbst grenzt nicht dran, aber
nee.
Es liegt auf dieser ist ja keine Halbinsel.
Nee, es ist dieser Landstrich zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer.
Genau.
Und Georgien, ein Land ist ungefähr so groß wie Österreich und liegt zwischen zwei Gebirgszügen, und zwar dem großen und dem kleinen Kaukasus.
Und hat wie viele Einwohner?
Wenig, 3,7.
Das ist tatsächlich.
Und davon leben die meisten natürlich in Tbilisi. Mhm. Also, wer nicht weiß, was Tbilisi ist, das ist der eigentliche Name der Stadt, die wir hier Tiflis nennen.
Tiflis, die Hauptstadt von Georgien.
Genau. Und Tbilisi heißt warmer Ort. Und zwar deswegen, weil es dort Schwefelquellen gibt. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man sich unbedingt angucken sollte. Beziehungsweise man kann da drin auch baden. Also eine Therme gibt es dort in der Altstadt, wo man sich so Räume mieten kann und dann ja, in dem ausschwitzen und sich ja, mit dem Wasser begießen und so weiter und trinken. Ob es was nützt, kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen. Ich habe es probiert, war eine ganz witzige Geschichte. Macht man mit Freunden.
Bevor wir uns jetzt den Einzelnen oder bevor wir uns Georgien jetzt im Genauen widmen und auch schauen, was du da überhaupt gemacht hast, hören wir einmal rein in die Geschichte von Georgien. Erste Spuren menschlichen Lebens lassen sich bis ins 8. Jahrtausend vor Christus nachweisen. Ausgrabungen aus der Region des heutigen Georgiens zeugen von früh entwickelter und außergewöhnlich geschickter Schmiedefertigkeit. Im 6. Jahrhundert entstehen die beiden Reiche Kolchis im Westen und das kaukasische Iberien im Osten Georgiens. In den nächsten Jahrhunderten wird die Region immer wieder zum Spielball mächtiger Eroberer. Zunächst übernehmen die Römer die Macht und im 4. Jahrhundert erhält früh das Christentum Einzug in der Region. Es folgen Eroberungen durch die Byzantiner, die Perser und von der arabischen Halbinsel aus. Im Hochmittelalter erlebt Georgien seine sogenannte goldene Zeit. Die langjährige Abhängigkeit vom Byzantinischen Reich wurde abgeschüttelt. Unter David dem Erbauer und König Tamar wurde Georgien zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert die stärkste Macht in Transkaukasien. Erst eine mongolische Invasion unter Timur lässt Georgien zerbrechen. Im 16. Jahrhundert zerfällt es in die Königreiche Imerezien, Kachetien und Kartlien und kleine Fürstentümer, die unter osmanischem und iranischem Einfluss standen. Der Einfluss anderer Mächte verändert sich auch in der Neuzeit nicht. Im 18. Jahrhundert steigt der Einfluss Russlands auf Georgien. Aus einem Schutzvertrag wird 1801 die Annektierung durch das Zarenreich. Nach und nach erobert Russland auch die unabhängigen Königreiche Georgiens und mehr als 50 Jahre lang unterwirft Russland ganz Georgien. Erst mit der Oktoberrevolution 1918 erklärt Georgien sich für unabhängig, wird zu einer demokratischen Republik und sichert im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ früh das Frauenwahlrecht zu. Doch bereits 1921 geschieht mit Georgien, was beinahe dem gesamten Osteuropa für die nächsten Jahrzehnte blüht. Bis 1991 ist Georgien ein Unionsstaat der Sowjetunion. Die Verluste des Zweiten Weltkriegs und die Entwicklungen im Schatten der Sowjetunion prägen das Land ebenso bis heute wie der immer wiederkehrende Status als Opfer der Eroberung großer Reiche. Ja, dann würde ich mal sagen, erzähl mir doch mal, wie bist du mit Georgien in Kontakt gekommen? Was hast du in Georgien gemacht?
In Kontakt gekommen bin ich so, damals 2018, war Georgien Partner der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und in diesem Zusammenhang wurde sehr viel Marketing gemacht. Es gab Pressereise und auf einer Pressereise war ich eingeladen und hat mich irgendwie schon immer gereizt. Das klingt ja so ein bisschen, ja, fast ein bisschen mysteriös, weil man, ich meine, mir war Georgien am meisten Begriff georgischer Wein, den ich aber überwiegend in Russland getrunken habe. Weil der besser schmeckte als jeder andere, den man dort bekommen konnte. Und ja, wie gesagt, ich war da eingeladen und das war natürlich dann auch ein sehr schönes Programm, war fast eine ganze Woche. Insofern hatte man auch sehr viel Zeit, sag ich mal, die Hauptstadt gut kennenzulernen, dann in viele verschiedene Lokale essen zu gehen, auch nicht so ganz unwichtig, weil die Küche ist wirklich hervorragend. Die zählt also zu den besten europäischen Küchen überhaupt.
Ja. Yeah.
Ist ja völlig unbekannt.
Ja, absolut.
Und es gibt auch viel zu sehen, aber was ich eigentlich am schönsten fand, in Tbilisi einfach durch die Straßen wandern. Die Stadt ist, ja, die Altstadt.
Nur zum Verständnis, Tbilisi ist Tiflis, das ist dasselbe. Und das eine ist sozusagen die georgische Bezeichnung und das andere ist das, wie wir es kennen.
Genau. Ja, okay. Und ja, die Altstadt, die noch ziemlich marode ist. Ich sag mal, da sind überhaupt sehr viele Stadtteile, erscheinen einem marode. Aber dazwischen sieht man, dass da viel blüht sozusagen, viel Neues gibt, wie Boutiquen und Bäckereien und ja, Büros und so. Aber das macht das Ganze irgendwie besonders interessant, so abwechslungsreich. Und ich habe das da bei meinem Besuch so ein bisschen verglichen mit Berlin in den 90er Jahren. Ost-Berlin, ne?
Ja. Es so war das ja auch, haben wir ja gerade genau. gehört, die Geschichte das zum, mit dem Verhältnis zur Sowjetunion insofern.
Genau.
Da gibt es ja Parallelen.
Genau, genau. Und es gibt so Stadtteile, die kommen einem wirklich sehr europäisch, also so fast pariserisch vor. Die Hauptstraße, die durch die Altstadt oder am Rande, die Altstadt säumt und dann ins Viertel Vera geht, das ist echt so wie ein Boulevard mit Bäumen und Häuser so aus dem Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend. Und da kommt man an, ja auch am Museen vorbei, an Regierungssitz und so, also einfach da entlang schlendern. Ich fand es sehr schön. Wobei ich dazu sagen muss, war sehr, sehr viel Verkehr. Also das stört natürlich da so ein bisschen, weil es gibt nicht so einen Mittelstreifen, wie man das beispielsweise auch in Spanien kennt, ne? auf den Ramblas oder so. Also wenn ich jetzt sage Boulevard, einfach ein baumbestandene, breite Straße.
Du sagst jetzt ja gerade selbst, dass dir Georgien eigentlich durch die Frankfurter Buchmesse mehr oder weniger vorgestellt wurde, dass du es dadurch richtig erst kennengelernt hast. Ich glaube, so wie mir geht es vielen ZuhörerInnen oder vielen Leuten, dass man eben sagt, da hat man gar nicht so richtig die Vorstellung, was da geht. Also zum Beispiel für mich völlig neu, dass der Wein aus Georgien gut ist. Noch nie von gehört, georgischer Wein, ich glaube noch nie getrunken.
Gibt es hier auch kaum. Also ganz, ganz wenig, und zwar, ja, ich denke, der Export oder Import ist sehr, sehr schwierig. Alleine um seine in Europa die eigenen Weine zu schützen, sage ich mal. Deswegen, aber Georgien ist vor allen Dingen berühmt für sogenannte Naturweine. Die heißen dort Amber Wines, weil sie so eine, früher sagte man Orangeweine. Mhm. Also von dem Orange ist man weg, weil das mit Orangen wirklich nichts zu tun hat. Und Amber, okay, Bernstein.
Amber ist es nicht.
Amber ist Bernstein.
Yeah.
Ja, und wir sehen so Bernsteinfarbenhaus. Und diese Farbe, die stammt von dem vom Ton, weil die werden in ganz riesigen Tongefäßen ausgebaut. Mhm. Diese Gefäße, muss man sich so vorstellen, das sind so wie Amphoren, sehen die aus, bloß übergroß und fassen 2000 Liter.
Oh.
Und so wie ich gelesen habe, 60-70% der georgischen Weine werden entsprechend so ausgebaut. Und interessant ist eigentlich auch, dass inzwischen wissenschaftlich belegt ist, Georgien ist die Wiege des Weinbaus. Man hat also da vor 8000 Jahren schon Wein angebaut.
Wahnsinn.
Oder gekeltert.
Da sind wir direkt in der kulinarischen Welt von Georgien. Heißt ja auch, klimatisch bewegen wir uns. Ich meine, klar, es ist nördlich von der Türkei, von Armenien, von Aserbaidschan, südlich von Russland. Was kann ich mir klimatisch darunter vorstellen? Wenn da Wein wächst, muss es ja relativ warm sein.
Ja, ist sogar teilweise sehr warm. Also es gibt Gebiete, die haben im Sommer immer easy 45 Grad.
Es liegt ja ungefähr
nicht, das hatte jetzt, hat aber nichts mit dem Klimawandel zu tun. Das ist schon immer so, wie man mir sagt. Also ich war jetzt nicht im Hochsommer da. Hm. Das muss wohl auch in Tbilisi, also in Tiflis, fast unerträglich für uns sein, weil 40 Grad ist da nichts Außergewöhnliches.
Tiflis liegt ja auch auf einer Höhe, einem Breitengrad mit Rom. Also
ja. Wer Rom im Sommer kennt. Aber es wird offensichtlich noch wärmer, weil ich denke mir, die Wärme staut sich zwischen den Gebirgszügen, ne? Ich
ja. mein,
ja, und bei Rom bekommt noch ein bisschen Luft. Ja. Also, aber wie gesagt, die beste Reisezeit ist, würde ich immer sagen, so April, Mai bis in Juni hinein oder dann wieder Herbst, September, Oktober.
Weil das Klima
sind die besten Reisezeiten, ja.
Wunderbare Bedingungen
genau,
für Wein.
Genau. Aber es kann eben, wie gesagt, es kann auch sehr kalt werden. Kaukasus, der ich weiß gar nicht, wie hoch der höchste Berg ist, aber der wichtigste und berühmteste Berg ist der Katsbegi. Und der ist knapp 5000 Meter hoch. Mhm. Und den kann man auch besuchen. Also man kann natürlich, könnte man auch draufklettern, aber unterhalb dieses Massivs, das ist ein Solitär, deswegen, ne? Das ist so ähnlich wie mit dem Matterhorn. Ne? Das steht ja auch alleine und deswegen ist dieser Berg so, weil so fotogen ist.
Ja.
Und beim Katsbegi kommt dann noch hinzu, dass sozusagen am Fuße gibt es dann noch einen Hügel und obendrauf auf dem Hügel steht ein Kloster. Das ist natürlich ein Wahnsinnsmotiv. Mhm. Wenn man gegenüber, wenn man gegenüber ist ein Dorf, Stephansminder, dort gibt es ein sehr schickes Hotel, das Rums, und dort gibt es eine wunderbare riesige Terrasse aus Holz, ist auch ganz nachhaltig gebaut, das ganze Hotel. Und wenn man da zum Sonnenuntergang dann sitzt und seinen Wein schlürft und dann hat man also diesen, sag mal, Hügel mit dem Kloster obendrauf vor sich und dahinter dann das schneebedeckte dem Berg Katsegi, ein Traummotiv. Das ist auch das, was man fast immer als erstes sieht, wenn man von Georgien irgendwas sieht.
Und kulinarisch sagst du jetzt Wein und offensichtlich auch die Wiege des Weins. Hast du da Weinbaugebiete besucht?
Ja, 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 haben wir. Und zwar auch mit einer sehr liebenswerten jungen Frau, Daria, die ist nicht nur ein perfekter Guide, weil sie spricht mehrere Sprachen, hat ein unglaubliches Wissen, spricht auch fließend Deutsch, weil sie hier mal gelebt hat und auch fürs Fernsehen gearbeitet übrigens. Und ja, die ist Weinexpertin und weiß nicht, kennt alles, kennt jeden, kennt alles und das ist natürlich toll, wenn man mit ihr da durch das Weinanbaugebiet fährt und dann die Winzer persönlich trifft. Und weil die sprechen nicht jeder Englisch. Viele ja, aber doch nicht alle. Und dann, das ist mit der Verständigung ein bisschen schwierig. Und das Weinanbaugebiet, das Wichtigste ist Cachetien. Liegt ungefähr von der Hauptstadt aus mit dem Bus 2 Stunden entfernt. Oder mit dem Auto 2 Stunden, 2,5 Stunden, je nachdem, ziemlich groß. Sehr viele kleine Dörfer oder kleine Städtchen. Und ja, das ist eine Ebene. Und dahinter erhebt sich dann der Kaukasus. Okay. Also wenn man in den Kaukasus fährt, kann man da durchfahren.
Also wahrscheinlich auch eine ziemlich beeindruckende Landschaft.
Ja, sehr, sehr schön, ja. Und man kann bei dem einen oder anderen Winzer kann man auch essen.
Ja.
Und ja, das haben wir eben auch gemacht. Und das war also auch so ein Foto, was ich im Kopf habe, weil es so unglaublich schön war. Das ist ein Bio-Winzer und der hat auf seinem Weinberg, was kein Berg ist, sondern eine ebene Fläche, so eine Art Pavillon aus Holz aufgebaut, so ein Holzdeck so groß ist. Und da wird das Essen, unten drunter, weil man im Schattenbett sitzt, das Essen serviert und oben trifft man sich dann vorher zum Aperitif oder hinterher zum Kaffee und so. Und da hat man einen absoluten Traumblick über dieses ganze Meer von Wein dann bis zum Kaukasus hin. Also es ist wunderschön. Und das Essen hervorragend. In meinen Notizen habe ich gefunden, wobei ich eigentlich gar nicht hätte nachgucken müssen, dass das wahrscheinlich das beste Schweinefleisch war, was ich je im Leben gegessen habe, auf einem Spieß.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen vom Wein. Erstmal kurz die Frage, wie schmeckt der? Was zeichnet den aus? Kannst du das beschreiben?
Der Naturwein?
Ja. Oder den georgischen
Wein? Ja, so Säuerlichkeit. Also eigentlich, ja, man sagt, man darf ihn überhaupt nicht mit unserem Wein vergleichen, weil der Geschmack ist völlig anders und die meisten mögen es auch nicht.
Okay.
Es ist so ein, ja, trocken, säuerlich, okay. Schwer,
also sehr
ganz
speziell.
Schwer, sehr, sehr speziell, ja.
Sehr speziell.
Ich muss dazu sagen, ich mochte den auch nicht immer. Also es gab, ja, es gibt welche, die schmecken einem und andere dann wieder überhaupt nicht. Aber
wenn
zum Essen
beste,
passt das irgendwie so doch ganz gut dazu.
Wenn das dann der beste Wein war, den du in Russland gekriegt hast, dann ist die Weinauswahl in Russland
offensichtlich. Ja, nee, den Wein, den wir in Russland gekriegt haben damals, das liegt schon etwas länger zurück, weil dann irgendwann hat Russland sich ja dann so mit Georgien wieder zerstritten, dass die keinen Wein mehr importieren durften von Georgien. Weiß nicht, wie das heutzutage ist mit dem Wein, aber damals gab es den noch. Und das war Rotwein. Hervorragend.
Und dann beim Essen, du sprachst gerade vom Schweinefleisch. Was macht denn die georgische Küche aus? Was ist so
das
typisch?
Es ist sehr
georgisch?
Schwer zu. Es ist also erstmal verschiedenste Brotwaren, die frisch gebacken sind. Chachapuri fällt mir da ein. Es ist so ein großer Fladen, gefüllt, so ein ganz luftiger, herrlicher Teig. Und da ist manchmal Käse drin oder irgendwas anderes. Und das kriegst du in jedem Restaurant. Das Problem ist nur, wenn man das für sich bestellt und das Ding dann isst, kriegst du hinterher nichts mehr runter. Du bist einfach pappsatt. Und die Küche macht aus, es ist, also ich sag mal, speziell für Vegetarier, die dürften sich wirklich freuen, weil es sehr basierend auf Gemüsen. Mhm. Gemüsen, Nüssen, sehr viel Walnuss wird da verarbeitet in so kleinen, in so Vorspeisen. Wird Walnuss aus den Walnüssen Creme gemacht und das dann wiederum mit Gemüse, wie roter Beete zum Beispiel, vermengt oder mit Spinat oder so. Das isst man so wie so ein Dip. Aber auch da besteht schon mal wieder die Gefahr, man isst zu viel, weil es alles so lecker ist. Alles sehr gut gewürzt. Und die Fleischgerichte, da ist sehr viel so Geschmortes dabei, so langsam. Also wir würden heutzutage sagen, ja, Slow Food. Und ja, bloß wenn man den Georgiern in diesen Begriff Slow Food da an den Kopf wirft, dann gucken die ein bisschen komisch, weil die kennen überhaupt nichts anderes. Oder diese Geschichte Farm to Table. Mhm. Das machen die seit 8000 Jahren, würde ich mal sagen. Und das ist heute immer noch so. Also du kriegst da überhaupt nichts. Also jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwo was fabrikmäßig Fabriziertes gegessen haben.
Ja, das ist ja das gerne ist mal
wirklich,
so.
Ist faszinierend. Und viele Sachen, die man isst, die kennen wir sowieso nicht. Ganz viel Unbekanntes und dafür gibt es auch keine Übersetzung. Weil ja. Viele, ich sag mal auch so Kräuter oder so, die wachsen hier nicht. Die sind teilweise, so wie ich dann gehört habe, die sind bei uns ausgestorben. Die hat es früher auch gegeben, aber weiß nicht, durch das Kultivieren des Landes, weiß nicht, durch Kühe oder Anbau, was auch immer, ja, sind die sind ausgestorben nachher oder vielleicht nochmal irgendwo vereinzelt, aber ich kann jetzt im Moment leider kein Beispiel geben, aber sowas erlebt man dann sehr viel, weil kommt immer die Erklärung, was habe ich denn da jetzt auf dem Teller? Und dann sagen die das, okay, und man googelt mal schnell, was das ist und kann dann die zwar die Pflanze sehen, aber es gibt keine oder gibt Gemüse, aber es gibt dann keine echte Übersetzung.
Das ist ja, also Georgien ist ja auch geografisch in einer interessanten Lage. Ich meine, zwischen dem Schwarzen Meer, dem Kaspischen Meer, zwischen Russland, Aserbaidschan, Armenien, Türkei, das ist ja auch kulturell ein riesen Einfluss eigentlich, ja, der total. Auf so ein Mittelland da.
Das ist ja auch so, genau. Das ist auch das Durchgangsland immer gewesen. Ne? Das gehörte auch zur Seidenstraße.
Ja.
Und da kam alles durch. Also, ne, alles, was von Ost nach West oder von West nach Ost gelaufen, gewandert, geritten ist, zog da durch. Und da ist natürlich sehr vieles hängen geblieben. Auch Religion, ne?
Ja. Ja, wir hatten das ja in einigen Folgen schon. Ich meine, wir hatten als krasses Gegenbeispiel mal Japan, die völlig unberührt waren von jeglichem externen Einfluss, was Essen, Kultur anging. Und dann hatten wir gleichzeitig aber auch Länder, ja, die eben in der Mitte immer lagen und dadurch immer irgendwie diese verschiedenen Einflüsse
verbunden haben. Genau, das kannst du auch jetzt immer noch sehen. Also an der Architektur beispielsweise. Ja. Weil du siehst, in der Hauptstadt gibt es ein paar Häuser, die kleben da am Hang. Sieht man, wenn man vom Flughafen kommt, fährt man eigentlich da fast dran vorbei. Da liegt noch ein Fluss dazwischen, also man fährt eine ganze Weile an so einem Fluss entlang. Und dann siehst du am Berghang irgend diese so orientalisch anmutende Häuser mit Balkonen, so ganz Balkonen, ne?
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ja, und vor allem, und die Verbindung hatten wir ja auch immer wieder in dem Podcast, die Verbindung zwischen religiösen Gruppen und dem kulinarischen Entwicklung eines Landes. Und ich stelle mir jetzt vor, ohne es zu wissen, dass wahrscheinlich auch der muslimische Einfluss relativ groß sein muss, weil Türkei, Armenien, Aserbaidschan, weißt du das? Ist das spürbar, dass es da einen muslimischen Einfluss gibt?
Wenig.
Wenig? Aber wenn du sagst.
Ja, okay, in der Küche.
Ja, genau, das meine ich. Ich meine in der Küche.
Ja, genau.
Ich meine in der Küche. Weil jetzt auch sagst, also Schweinefleisch natürlich jetzt kein gutes Beispiel, aber wenn du jetzt auch so Cremes
ja, genau.
und Walnuss
ja,
und so,
das genau. Ja, genau. Und auch so die Süßigkeiten, was du hinterher bekommst. Also da hast du manchmal das Gefühl, so könnte auch aus Persien stammen.
Ah, okay.
Ne, sowas in der Richtung.
Ja, wenn man sich das anguckt auf der Karte, dann kann man sich das richtig vorstellen.
Das war auch so ein sehr, sehr reiches Land, hä? Gold.
Ja.
Da ist die Sage um die Argonauten entstanden übrigens.
Die Sage der Argonauten liefern wir in einem kleinen Einspieler nach. Dann hier kommt die Sage der Argonauten.
In Georgien existiert die Tradition des Goldwaschens mit einem Ziegenfell. Die Verbindung zwischen dem teuren Gut und dem Fell der Ziege hat seinen Ursprung in der Geschichte der Argonauten, einer alten griechischen Sage, deren Spuren man noch heute in Georgien folgen kann. Kolkheti war damals ein mächtiges Reich, in dem der König Haetes regierte. Der größte Teil des Territoriums, das in der Legende erwähnt wird, ist real und korrekt beschrieben. Es liegt zwischen Georgien und der Türkei. Es war ein sehr reiches Land, in Besitz eines goldenen Vlies. Das gehörte zu einem Widder, der goldene Wolle hatte, und auf eben diesem Vlies stand geschrieben, wie man Gold durch den Sand des Flusses bekommt. Bereits der Dichter Homer erwähnte die Argonauten in seiner Odyssee. Es ist eine Sammlung von Erzählungen rund um den griechischen Helden Jason und seine Gefährten. Auf dem Schiff Argo, von dem sich der Name der Geschichte ableitet, bereisen sie das Mittelmeer. Im Kern begibt sich Jason auf die Suche nach einem goldenen Vlies, da sein Onkel Pelias ihm den Thron des Königreichs Thessalien verspricht, wenn es ihm gelingt, das Fell am anderen Ende der Welt zu finden. Während Pelias hofft, die Reise sei ein Himmelfahrtskommando, sucht sich Jason bekannte Namen der griechischen Heldensagen und begibt sich mit ihnen auf die Suche. Ähnlich wie bei den Irrfahrten des Odysseus erleben die Helden zahlreiche Abenteuer, müssen mit der Hilfe und den Hindernissen der Götter umgehen und landen schließlich im anfangs erwähnten Kolchete. In Kolchete gelingt es Jason, eben jenem das Vlies abzunehmen und es in seine griechische Heimat zu bringen. Die Region an der georgisch-türkischen Grenze ist wie das gesamte Land Georgien bekannt für sein Goldvorkommen. Und so behauptet die Sage, dass auch Jason, Herakles, Theseus und andere Größen der griechischen Mythologie in dieser Region ihre Abenteuer erlebten.
Ich kann noch ein bisschen was über Essen und Trinken erzählen, und zwar aus dem Leben der Georgier.
Ja,
weil die sind
bitte.
Dafür berühmt zu saufen wie sonst was. Und die Entstehungsgeschichte von Georgien, die hängt auch damit zusammen.
Erzähl's mir. Erzähl mir wir haben die Geschichte der Argonauten gehört, entstanden in Georgien. Erzähl mir mal bitte die kulinarische Geschichte.
Ja, es gibt noch so eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Also eine Legende, die, das ist eine Legende über die Entstehung von Georgien. Und zwar ist Folgendes gewesen, also Gott hat das Land verteilt, die Erde verteilt an verschiedenste Völker und die Georgier haben irgendwie gefehlt. Haben es irgendwie verpasst gehabt erstmal und kamen dann irgendwie viel zu spät und völlig verkatert wurden sie dann bei Gott vorstellen. Mann Gott, wir wollen doch auch noch was abhaben. Und er war aber unerbittlich und wollte ihnen kein Land mehr abgeben. Und dann haben sie gesagt, wir haben aber das große Festmahl und den vielen Wein nur zu deinen Ehren genossen. Und da hat Gott ihnen das schönste Stück Land gegeben, was er eigentlich für sich bewahren wollte.
Das ist eine gute Geschichte. Das ist nicht schlecht.
Genau, aber das spricht auch sehr viel für die die Trinkgewohnheiten der Georgier. Und ich meine, das haben wir nur am eigenen Leib auch erlebt. Also wenn du da zu einem Festmahl, eine Supra, geladen bist, also eine Festtafel, muss man zwei Dinge wissen. Erstens gibt es dort, oder einer der Gruppe, der am Tisch sitzt, das ist der Tamada. Das ist der sozusagen Wortführer. Der muss immer irgendwelche Trinksprüche bringen, so während des Essens. Und darf dann auch das weitergeben und sagen, okay, jetzt mach du mal und du mal. Also man muss wirklich, wenn man dort zum Essen geht, muss man irgendwie ein paar Sachen drauf haben.
Ja.
So nach jedem Trinkspruch wird dann ordentlich was nachgekippt. So, und irgendwo habe ich dann gelesen gehabt, in irgendeinem Reiseführer, dass die Georgier dafür bekannt sind, dass sie bei einem Festmahl mal so kurz 4 Liter Wein wegkippen. Also davon ist auch reichlich vorhanden, ne? Weil fast wohl, auch das muss ich dann nachlesen, sag ich mal, fast jeder Bauer seinen eigenen Wein anbaut.
Mhm.
Und das ist schon spannend, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber
wird jetzt sicherlich nicht immer der Traumwein sein, den wir immer genossen haben in den Restaurants. Aber trinkbar. Naja, ich meine, wenn man sich vorstellt, dass sie so auf diese Naturweine, so wie die gekeltert werden, ist ja auch, ich sag mal, relativ einfach, ja.
Jetzt hast du ja schon Trinksprüche mal angesprochen und wie es ist, Gast zu sein. Da, was wird gesprochen in Georgien?
Ja, Georgisch natürlich. Und Georgisch. Und Georgisch ist eine Sprache, wie man sagt, ohne Verwandte. Stammt von nirgends ab und kann man mit keiner anderen Sprache vergleichen. Und ähnlich ist es auch mit der Schrift. Meine liebe Freundin und Guide Daria sagte, wir nennen das Spaghetti-Schrift. Sind so Kringel. Das sind Kringel. Aber diese Schrift existiert schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christi.
Aber das heißt ja auch, dass eigentlich für dich als Besucher von Georgien ist die Assoziation zur Sprache so wahnsinnig schwierig ist. Also die Kommunikation, du sagst auch Englisch ist schwierig.
Ja, ich meine, viele Leute sprechen Englisch. Man trifft auch sehr viele Menschen, jedenfalls in der Hauptstadt, die in Deutschland gelebt haben. Deutschland ist für die eigentlich das Wichtigste, sag mal, ob sie jetzt damals geflüchtet sind oder ausgewandert, je nach politischer, aber auch um Geld zu verdienen oder um also auch dann nach der Wende, ne?
Ja.
um Geld zu verdienen oder auch einen Beruf zu lernen, weil das lag irgendwie, vieles von dem muss brachgelegen haben.
Ja.
Und sind nach Deutschland gegangen und also habe ich, weiß, wirklich viele getroffen und sprechen natürlich auch fließend Deutsch. Und ich habe sowieso das Gefühl, die sind unheimlich sprachbegabt. Also die meisten sprechen ja noch mehr Sprachen.
Macht ja auch
also
Sinn,
mal abgesehen also noch von Englisch, oft dann, na, Russisch wahrscheinlich sowieso, aber auch Spanisch oder Französisch ist also nicht ungewöhnlich, dass man wirklich vielsprachige Menschen trifft. Aber das ist natürlich jetzt mehr in der Hauptstadt, ne?
Also ein recht internationales Land.
Ja, und ich glaube auch, dass die dadurch, dass die Sprache so selten ist oder eben nur in Georgien existiert, auf der anderen Seite, die lesen sehr viel. Ja. Mhm. Die haben ja selber sehr viele Schriftsteller, die inzwischen auch hier bei uns sehr berühmt geworden sind. Und also unter anderem waren sie ja nicht umsonst Partner der Frankfurter ja. Buchmesse. Und,
ja,
aber man liest sehr, sehr viel. Und ich denke, dass natürlich sehr viele Bücher gar nicht in Georgisch übersetzt sind. Das heißt, schon deswegen müssen die andere Sprachen können.
Mhm, klar.
Und dieses Lesen ist, glaube ich, ja, es ist sehr tief in der Kultur verwurzelt. Also ich weiß, dass beispielsweise auch junge Menschen Bücher aus dem Mittelalter lesen.
Mhm. Wahnsinn.
Was ja bei uns
ja, also,
nicht so ganz häufig vorkommt. Nee,
eher selten.
Ja, genau.
Also maximal die Lutherbibel. Genau. Auch das wahrscheinlich ja, eher genau. In den seltensten Fällen. Wahnsinn. Wie ist denn das, hast du, um vielleicht mal die Geografie ein bisschen einzugrenzen, du sagst, es ist jetzt so groß wie
Österreich.
Ja. Dann wechseln sich ja Gebirge ab, aber es gibt ja auch eine Küstenseite. Wart ihr an der Küste?
Nee, ich war nicht am Schwarzen Meer. Muss genau. Auch sehr schön sein, weil es schöne Strände und ja, das war auch beispielsweise für die Russen das Lieblingsgebiet.
Hm.
Wie gesagt, aber danach gab es irgendwie Einschränkungen, dass sie da gar nicht mehr hin durften. Hm. Aber ich weiß nicht, wie die Situation ist, aber ich habe das nicht gesehen, weil es war eigentlich für mich irgendwie genug in der Hauptstadt und in der Umgebung und dann sind wir natürlich auch ins eben ins Gebirge gefahren, nach Kazbegi. Und wenn man da hochfährt, sag ich mal, also man sollte schon ein paar Tage da bleiben, man kann da wunderschön wandern.
Mhm.
Und oder einfach gucken, gucken, dass die Landschaft genießen. Wenn man von der Hauptstraße, also man fährt über die alte Heerstraße, ist die einzige Verbindung nach Russland übrigens. Mhm. Und ja, wenn man da auf beiden Seiten, da fließt ein Fluss, ganz tiefe Schlucht und da gibt es noch einen inzwischen bekannten Skiort, Gudani, der sich, als ich das erste Mal da war, offensichtlich war am Entwickeln.
Mhm.
Und irgendwie aus dem Freundeskreis war jemand da. Man sollte also auch sehr schön Skifahren können.
Ah. Mhm. Aber auch das wieder, eine Information, mit der ich nicht gerechnet hätte, mhm. Weil ich mir jetzt nicht, also gut, wir waren jetzt bei Österreich.
Es gab auch ganz schicke Hotels da. Also wir sind nur noch vorbeigefahren. Wie gesagt, als wir da waren, war da kein Schnee. Mhm. Aber es ist auch, das ist teilweise sehr archaisch. Da irgendwie, man sieht also auch Schafsherden, und Schäfer und Hunde hinterher und zwar diese Schafsherden, weiß nicht, 1000 Stück oder so, die laufen damit einmal über die Straße oder ja, an beiden Seiten der Straße. Es ist schon sehr faszinierend, muss ich sagen.
Aber wie du schon sagtest, der Hauptteil der Bevölkerung lebt ja wahrscheinlich dann in Tiflis und sonst
Tiflis, ja.
Ländliche
wie gesagt,
Region.
Ländlich, ja. Und eins ist auch, das Land ist sehr, sehr arm.
Mhm.
Ja. Das merkt man natürlich nicht so. Also das merkt man vor allen Dingen, wenn man aufs Land fährt.
Ja.
Aber man hat nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwie, dass die Damen, ne? Weil ja. Essen und Trinken gibt es genug. Und nee. Und sie sind vor allen Dingen, sie sind unglaublich gastfreundlich. Also die würden ja wirklich als Gast das letzte Stück Brot reichen.
Aber es klingt unglaublich vielseitig, weil Berge, Skifahren, gleichzeitig unglaublich heiß im Sommer, dann die Küste und das auf einem relativ kleinen Gebiet. Also es klingt ja doch sehr
ja,
vielseitig.
Sehr vielseitig.
Jetzt waren wir gerade bei der, oder haben wir kurz die Geografie ja schon umrissen von Georgien. Und wir haben am Anfang im Einstieg erzählt, hast du erzählt von einer Besonderheit, und zwar der Nordmantanne.
Genau,
und
der Nordmantanne, die mir begegnet ist, ja. Bin durch einen Nordmantannenwald gelaufen. Das war allerdings am Ende einer Wanderung. Und diese Wanderung fand statt in einem Ort, beziehungsweise von einem Ort ausgehend, der heißt Bojomi. Mhm. Das ist ein Bad. Da gibt es Schwefelquellen, in die man sich auch schön reinlegen kann übrigens. Hm. Hm, Schwimmbad.
Da bin ich übrigens ein großer Fan von. Also hast du vorhin schon gesagt, in Georgien scheint das zu gehen. Hm. Ich bin ein großer Fan von solchen Schwefelquellen. In Neuseeland habe ich das geliebt.
Auf nach Georgien, sag ich ja. mal. Aber die Wanderung selbst, die war auch schon so ein Ding für sich. Es gibt da eine ganze Menge Wanderungen. Ich spreche ja öfters auch oder habe da schon von gesprochen und so. Und die war so, dass man uns sagte, okay, ihr müsst da an deinen oder 3 Kilometer ungefähr entfernt von dem Ort Bojomi. Und ja, dann ging man einfach los. Und das Schlimme war aber, es ging ungefähr 4 Stunden lang relativ steil bergauf. Das ist das eine. Aber das andere ist, auf der ganzen Strecke war nirgendwo eine Möglichkeit, sich mal hinzusetzen beziehungsweise mal kurz gerade zu stehen. Das war schon richtig anstrengend.
Das glaube ich.
Und als wir dann oben ankamen, kommt man auf so eine Anhöhe und da kann man dann ins Tal gucken, sieht natürlich ganz toll aus so und ja, da war dann endlich mal ein umgelegter Baumstumm, den man sich setzen konnte und wir hatten zum Glück was zu essen mitgenommen und dann fing es aber an zu regnen und dann haben wir also, abgebrochen haben wir nicht, weil wir mussten ja wieder zurück, aber wir sind nicht den Weg gegangen, den wir eigentlich gehen wollten, weil wir auch gehört hatten, dass der sehr schmal ist und dann durch den Regen natürlich auch sehr rutschig wird und dann eng an der Schlucht entlang. Also sind wir dann wieder unseren Weg zurückgerutscht sozusagen, weil inzwischen gab es einen Wolkenbruch und die Erde war, das war schon sehr, sehr anstrengend. Aber schönes Erlebnis. Und dann, das war aber ein Tag später, dann bin ich dann nochmal eine andere Strecke gewandert. Paul, mein Mann, ist dann nochmal da steil hochgegangen den ganzen Tag. Und ich bin da, wie gesagt, der Schwefelquelle und von dort aus kann man dann nach oben steigen, so einen kleinen Pfad und da kann man dann in diesen Nordmann-Tannenwald. Wobei ich in dem Moment echt nicht wusste, was diese Nordmann-Tanne, das steht da auch nicht dran. Ich habe nur diese Wahnsinns-Tannen gesehen, die also relativ eng, ja 40 bis 60, das ist schon, das ist erstens beeindruckend. Und habe natürlich ein paar Tannenzapfen mitgenommen. Was die da auf der Erde lagen, genau. Und das offensichtlich einmal im Jahr werden dann diese Tannenzapfen gesammelt, da sind die Samen drin und die Samen dann rausgepult und dann exportiert. Das ist, glaube ich, ein sehr lukratives Geschäft.
Ich wollte gerade sagen, da machen sich die Leute natürlich dann, da kann man aus Tannenzapfen plötzlich Geld machen. Wer hätte das gedacht?
Ja, genau.
Aber
nicht nur Deko.
Du wirst verstehen, wir waren in der letzten Folge in den Bergen von in den Bergen von Nepal.
Genau.
Dass man dir das kaum mehr abnimmt, wenn man jetzt über eine georgische Wanderung spricht, dass es besonders anstrengend ist, wenn du quasi am Fuß des Mount Everest gewandert bist.
Ja, stimmt.
Du setzt aber den Standard schon fast zu hoch.
Ja, stimmt, aber 4 Stunden bergauf habe ich im Himalaya nicht erlebt. Das war relativ einfach.
Kann man auch mal festhalten.
Nur die Höhe, ne? Weil du da auf 4000 Metern läufst oder so. Also aber
für jede Zuhörerin.
Oder 3,5, aber dieses steil nach oben, das ist schon heftig.
Also für jede Zuhörerin, für jeden Zuhörer eher im Himalaya wandern gehen als in Georgien. Lass uns doch vielleicht mal nach Tiflis schauen. Wenn du sagst, da hast du dich am meisten aufgehalten, was ist dir, wenn du zurückblickst, am deutlichsten in Erinnerung geblieben aus Tiflis?
Das ist schwer zu sagen, fast alles.
Ist es eine schöne Stadt oder ist auch da
die
Armut?
Ja. Ich meine, sie ist teilweise wirklich sehr marode. Wie gesagt, denen fehlt das Geld und zu renovieren. Aber die Altstadt, da wurde sehr schwer renoviert schon. Die ist sehr malerisch und dieses Viertel Vera, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo auch der hübsches Hotel steht, vielleicht so sicherlich eins der besten, das Damba, in einer ehemaligen Druckerei untergebracht. So ein Industriegebäude eigentlich, ne, war aus den 30er Jahren, wurde zur stalinistischen Zeit gebaut und ja, da sind sogar 2 Hotels drin. So, und da ist man sozusagen mittendrin. Und das Viertel ist eben sowas Abwechslungsreiches, wie so ein Kiez, muss man sich vorstellen. Und was eigentlich die Stadt, finde ich, spannend macht, die ist nicht leer, da ist sehr viel Bewegung. Die Leute halten sich, glaube ich, wenn möglich, am liebsten draußen auf.
Bei dem Wetter.
Wenn die nichts zu tun haben, also drin. Ja, vielleicht im Sommer etwas weniger, wenn es so kochend heiß ist, aber ich sag mal, so draußen abhängen, in jedem Alter. Ja, das macht das irgendwie, finde ich, auch ganz spannend, weil man sieht sehr viele Menschen, wo man auch denkt, okay, sind unterschiedliche Nationalitäten, weil es ja schon doch ein fast gemischtes Volk ist, ne, durch die ganzen Einflüsse über die Jahrhunderte hinweg oder sogar Jahrtausende hinweg. Also das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Und die vielen guten Restaurants, wo man sich jetzt was wir jetzt als Gourmet-Restaurant, sondern das Essen ist da einfach immer gut.
Ja.
Und das schmeckt wirklich alles. Also kann man bedenkenlos bestellen, was immer man will. Auch, ja. Was mich auch fasziniert hat, muss ich sagen, ist das Museum, das staatliche, das ja das Nationalmuseum, einfach ob der Sammlung von Gold,
ja,
von Goldschmuck, teilweise einige tausend Jahre alt,
ja,
wo man sich dann daran, erstens mal, ne, die Geschichte mit den Argonauten hängt ja auf der Suche nach dem die goldenen Vlies, hängt direkt damit zusammen.
Genau.
Und ja, und man sieht wunderschöne Sachen, ganz, ganz fein gearbeitet. Und dann in dem Alter, wo du denkst, das hätte jetzt unser Goldschmied hier um die Ecke gerade machen können, so ungefähr. Ne? Also das hat mich wirklich fasziniert, ist auch hängen geblieben.
Tiflis ist auch wahnsinnig alt schon. Also es wird zurückdatiert auf die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts.
Ja,
also da können
ja
die meisten deutschen, geschweige denn europäischen, ja, Städte, genau, nicht mithalten.
Kommt noch hinzu, ja, Georgien ist das zweitälteste Land, in dem das Christentum Einzug gefunden hat.
Ja.
Und das hat natürlich dann auch, vieles hat damit natürlich auch zu tun, sag ich mal, man sieht überall, das ist auch das Faszinierende, fällt mir nicht, jetzt nicht Hauptstadt, sondern außerhalb der Hauptstadt auch, sehr viele Klöster, immer oben auf dem Berg, weil die da geschützter waren.
Mhm.
Und die waren auch sehr viel besucht. Für uns auch, sag ich mal, als Touristen auch relativ leicht erreichbar, weil, wie gesagt, das Land ist ja nicht so groß und man kann dann in kürzester Zeit eine Stunde oder so dahin fahren und eben auch dort wandern, was man sowieso viel machen sollte, weil die Natur überall so schön ist. Und das mache ich, oder habe ich eben auch in der Stadt gemacht, bin gewandert. Und
ja,
weil man da auch am meisten sieht. Also sobald man im Auto sitzt, siehst du ja fast nichts mehr. Wobei man viel im Stau steht.
Stimmt, du sagtest, der Verkehr sei nicht ganz so leicht.
Nee, aber es gibt dann auch so faszinierende Gegensätze, weil schon wenn man vom Flughafen kommt, sagen wir zuerst, sieht es also sehr marode aus, so teilweise unbewohnte Häuser und sehr arm und zugehängte Fenster oder manchmal auch zugenagelt. So, und dann poppt mit einmal, guckt man um die Kurve rum, so fährt so eine Kurve runter und dann ist man an dem Fluss unten und fährt direkt an der Altstadt vorbei. Links die Altstadt und rechts diese Häuser, von denen ich vorhin gesprochen habe, die so orientalisch aussehen. Und eine große Reiterstatue ist da auch. Und dann ein kleines Stückchen weiter mit einmal sieht man ein ganz merkwürdiges Gebilde. Sieht aus wie eine riesige Röhre. Und das sollte mal die Musikhalle werden. Aber das ist bis heute nicht eröffnet worden. Ist also gebaut, ich weiß es nicht genau, so vor 10 Jahren oder so. Und ist aber nie beendet worden, nie eröffnet worden. Und ja, und dann gibt es eben entlang des Flusses gibt es noch so einige super moderne Gebäude. Und ja, zum Beispiel, das nennt man das so ein Gebäude für Behörden, wo man also alles kriegt.
Ja.
So Glas, Stahl und so weiter. Und dann, wie gesagt, dann direkt daneben hast du dann die alten Sachen. Und vor allen Dingen sehr viel Park auch. Also es ist auch, ja, weite Teile sind begrünt. Und ja, also dieses ganze Miteinander, das, also nicht, dass das jetzt, sag ich mal, nach europäischen Vorstellungen jetzt so außergewöhnlich ist, aber so, ich kann das kaum beschreiben. Man schwingt immer so von einem zum anderen und denkt, hier ist ja ganz modern. Und dann zack, daneben ist man, weiß ich nicht, mit einmal 500 Jahre zurück.
Ja.
Oder noch mehr.
Auch das ist ja was sich in unseren Folgen immer mal wieder wiederholt, dass gerade die Länder, wo eben wahnsinnig viele Einflüsse waren, du hast erzählt, das Christentum sehr früh Einzug gehalten, die Seidenstraße, ein wahnsinniger kultureller Einfluss immer auf die Länder, die eben auf der Seidenstraße liegen, dass sowas ja auch immer was macht mit der Stimmung im Land,
ja,
und mit der Stimmung der Stadt. Und es scheint ja eben auch diese wahnsinnig schöne Altstadt zu geben,
ja, von der, genau,
du erzählst. Genau.
Die sehr bergig ist, oder hügelig, würde ich mal so sagen. Ja, hügelig.
Also
muss man, ja,
man sollte eine gewisse Wanderfreudigkeit mitbringen.
Ja, man sollte ein bisschen, genau. Und da kann man auch wirklich sehr viel Zeit verbringen und alleine so sich die Häuser angucken. Und hin und wieder kann man auch in das eine oder andere Haus reingehen. Und ja, weil sich dann oben zum Beispiel, also das sind niedrige Häuser, ne, 3-4 Stockwerke höchstens. Und manchmal verbirgt sich dann oben irgendwie eine kleine Boutique und da drin ist noch ein Innenhof und so. Und da habe ich auch so Treppenhäuser gesehen, die wunderschön waren. Also bemalt und auch mit Buntglasfenstern. Das ist auch schon faszinierend. Vor allem, weil die noch heil sind. Ja, also man bewahrt oder hat natürlich die ganze Zeit doch viel versucht zu bewahren von alten Sachen. Ja, ich meine, es gibt in anderen Ländern, hat mir ganz viel kaputt gemacht. Weil man meint, man muss jetzt unbedingt modernisieren. Hm. Und
wie ist denn das grundsätzlich so? Du sprachst jetzt beim kulturellen Erbe, in Anführungszeichen, was man aus Georgien so mitbekommt von den Schriftstellern und vom Lesen. Wie ist es mit der Kunst? Hast du da irgendwie Schnittpunkte gehabt, wo du gesagt hast, dass man
einen Einblick hatte, relativ wenig, also georgische
Kunst?
Ja, es gibt inzwischen da auch Galerien, aber ich habe sie nicht gesehen, weil ich dazu gar keine Zeit hatte. Ja. Und wir haben auch einen oder anderen Künstler kennengelernt, und zwar, der hat da zur Biennale in Venedig ausgestellt. Mhm. Aber frag mich jetzt nicht mehr nach dem Namen. Ja, wir haben von ihm Kunst, aber es gibt da also bislang noch kein Museum für moderne Kunst. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eingerichtet werden soll oder nicht, aber es gibt eine ganze Menge Künstler, die großartige Sachen machen. Und das, was ich gesehen hatte, es war so ein Haus.
Okay.
Genau. Und ich hatte das vorher eben in Venedig auch gesehen und dachte, als ich das dann da sah, es war in einem Wohnhaus aufgebaut, in einem Zimmer, so ein Holzhaus. Ja, sprach so für Vergänglichkeit, es regnet in Anführungsstrichen, und man sah, dass das so langsam verfiel. Und in dem Zusammenhang haben wir eben den Künstler auch getroffen.
Hm. Okay. Spannend.
Ja, aber wie gesagt, Galerien habe ich nicht besucht, aber es gibt einige.
Ich hatte nur gelesen, deswegen kam ich auf die Frage, dass man eigentlich in der Georgien in der Kunst eine ganz andere Entwicklung durchgemacht hat als beispielsweise in Europa. Also dass sich eine Tradition von Porträt- und Landschaftsmalereien wie bei uns ab dem 18. Jahrhundert gar nicht so richtig durchgesetzt hat. Und dass es eine sehr materielle Kunst ist. Also dass man vor allem eben, wie du gesagt hast, aus Gold geschaffen hat, aus Materialien. Und da habe ich mich nur gefragt, ob du quasi da vor Ort was davon mitbekommen hast. Aber du sagtest ja eben auch schon, die Fenster beispielsweise oder in der Architektur scheint
es sich ja zu zeigen. In der Architektur, die ist sehr reichhaltig. Also viel Dekor dabei. Und was mir dazu auch gerade einfällt, ich sprach ja vorhin von der von Kachetien, also der Weinregion.
Ja.
Dort steht ein Hotel, ein Radisson Collection, und das steht in einem Park, also mit eigenem Weinanbau übrigens auch. Hm. Und Teil des Hotels ist alt, stammt aus dem 19. Jahrhundert und gehörte dem Prinzen, ich glaube, der hieß auch Shevardnadze. Und dessen Villa ist dort auch. Die gehört nicht direkt zum Hotel, sondern zum Park. Das Ganze ist gar inzwischen als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet. Hm. Also diese Villa. Und in der Villa, die ist öffentlich zugänglich natürlich, da sind Ausstellungen, wechselnde Ausstellungen, aber so wie ich gehört habe, überwiegend, ich sag mal, europäische Kunst.
Hm.
Also westeuropäische Kunst. Ja. Modern und auch älter. Aber wie gesagt, als ich da war, lief da gerade keine.
Es ist auch tatsächlich so, das war eben was ich recherchiert hatte. Es gibt eben durch diese andere Entwicklung war der Bedarf oder die Nachfrage nach europäischen oder nach westeuropäischen Künstlern eben größer, weil es einfach keine Malerei gab. Das heißt zum Beispiel auch Fürstenbilder und Ähnliches aus dem Mittelalter gibt es eben nicht in den Massen wie bei uns. Es gibt aber einen bekannten Maler wohl, Piros Mani, der nach seinem Tod, ähnlich wie Vincent van Gogh damals, von seinem Ruhm nichts miterlebt hat, der nach seinem Tod unglaublich bekannt geworden ist, weil er einer der wenigen war, die gemalt haben, richtig, und nicht mit Silber oder Gold geschmiedet haben. Und man erst so im 18., 19. Jahrhundert angefangen hat, wirklich zu malen in Georgien. Und er hat gemalt und war dann der gefragteste Künstler in ganz Georgien. Und die ganzen intellektuellen und wohlhabenden Menschen haben versucht, Bilder von ihm zu bekommen. Bis heute ist das eben ein sehr bekannter Maler. Aber spannend, dass man da eben auf ein Land trifft, was mit all seinen Einflüssen und dann eben eher glänzt. Und ich meine, das ist ja nur logisch. Wir haben die Geschichte von den Argonauten gehört, dass in einem Land, wo das Gold so ist, dass dann auch mit Gold gearbeitet wird in der Kunst. Sehr spannend.
Mir fällt auch noch was dazu ein, also was jetzt junge Leute anbetrifft. Ich weiß nicht, ob du damals vor der Pandemie mitgekriegt hast, dass Tiflis, sag ich mal, so ein Brennpunkt der Jugend war, will ich mal so sagen, weil das Nachtleben da so irre ist.
Tatsächlich, ja.
Also entsprechend Berlin damals. Und da gibt es auch sowas Ähnliches wie das Berghain.
Ah.
Das heißt Bastian.
Hm, und da
und
ist
ja, was
Alarm.
Gibt da, genau, den einen oder anderen, den du auch kennst, die da drin waren. Und ehrlich gesagt, ich wäre auch ganz gerne mal gegangen, aber das genauso wie hier fängt erst nach Mitternacht oder erst nach 1 Uhr an. Und so lange habe ich nie durchgehalten, zumal wir haben ja vorher eben viel essen waren.
Wobei ich in Berlin vor dem Berghain schon Leute morgens um 9 ankommen habe. Ja, genau. Sehen. Insofern ja, genau, hättest du ja mal morgens um 9 vorbeischauen können. Ja,
genau. Da hatte ich dann wieder anderes zu tun.
Nee, aber das, witzigerweise, ja, das stimmt. Ein ähnlicher Trend, der sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat, wie ja auch in Kroatien hatten wir ja auch schon. Das ist offensichtlich in eben osteuropäische Städte langsam, aber sicher, neben Prag, das ja immer schon sehr gefragt war, sich immer mehr so ein bisschen in den Fokus rücken. Und Tiflis tatsächlich, ohne dass ich mit Georgien mir eine Vorstellung machen konnte, habe ich oft gehört, dass Leute sagen, sie fahren nach Tiflis.
Ja, man kommt ja auch relativ zügig hin. Von Deutschland gibt es diverse Verbindungen, also bin mit Turkish Airlines geflogen, was dann auch damals den Vorteil hatte, ich konnte mir dann gleich den neuen Flughafen in Istanbul angucken. Der hatte damals gerade, also bei der ersten Reise gerade eröffnet. Und mit Turkish kannst du von jeder Großstadt abfliegen und steigst dann in Istanbul um. Wenn du mit Lufthansa fliegst, geht auch. Ich glaube, die haben sogar Direktflüge. Also, ich weiß nicht im Moment, wie das aktuell ist. Ja,
klar.
Also das war alles vor der Pandemie. Und aber es gibt verschiedenste Verbindungen dorthin.
Es ist auch eine relativ große Stadt, also 1,1 Millionen Einwohner.
Das siehst du, wenn es nur 3,7 gibt es insgesamt,
das ist schon ein Drittel. Fast ein Drittel der Bevölkerung.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Aber
eine
fröhliche Stadt.
Ja. Hat man das Gefühl, ja, bringt Spaß.
Also ich meine, es ist ja relativ schwierig, immer generelle Aussagen zu treffen, gerade heutzutage, wo sich immer mehr Menschen in anderen Ländern bewegen, aber eine generelle Aussage zu treffen über die Menschen eines Landes. Aber du hast einen sehr schönen Satz dazu, ne?
Ja, den habe ich gefunden bei John Steinbeck, was er 1947 geschrieben hat, als er durch die Sowjetunion gereist ist. Und also damals eben war Georgien noch ein Teil der UdSSR. Und er schreibt, die Georgier schienen uns entspannter zu sein als alle Menschen, die wir bis hier erlebt hatten. Entspannt und leidenschaftlich und voller Lebensfreude.
Wunderbar.
Genauso habe ich es auch erlebt.
Ja, also und ich meine, das ist wesentlich später gewesen. Ich würde mal sagen, 60 Jahre später gilt das immer noch. Das, darauf können sich die Georgier was einbilden, würde ich sagen.
Genau.
Eine sehr schöne Reise in ein Land, das mir vorher absolut nicht bekannt war. Aber wie jedes Mal, wenn wir über diese Länder sprechen, habe ich Lust bekommen, hinzureisen, es mir mal anzugucken. Und zwar nicht nur wegen der Partystadt Tiflis. besonders das mit dem Skifahren hat mich tatsächlich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für den Einblicke für die Einblicke in deine Reise nach Georgien. Und an dieser Stelle schön, dass wir wieder zurück sind. Ich wünsche dir aber trotzdem einen guten Flug, weil morgen bist du ja schon wieder weg.
Genau. Endlich und wieder in die Wärme.
Da bin ich auch sehr neidisch. Und wir begeben uns jetzt wieder in die Kälte des Hamburger Wetters. Ich zumindest. Du kannst dann ja in die spanische Sonne fliegen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank für den Ausflug nach Georgien. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Und tschüss. Ja, passt. Und der Müll.